Und im Studio sitzt Alex, der gerade seinen Master in Geografie abgeschlossen hat. Und du bist heute hier, um über Genitalverstümmelung zu erzählen und uns in das Thema einzuführen. Genau.
Richtig, ja, vielen Dank. Es freut mich, hier zu sein. Und ich möchte sprechen über eine Sache, über die hier in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland viel zu wenig gesprochen wird, nämlich weibliche Genitalverstümmelung. Das ist ein unbequemes Thema, weil es zum Teil natürlich sehr persönlich ist und mit viel Stigmatisierung einhergeht. Trotzdem glaube ich, dass das angesprochen werden muss, weil durch die weibliche Genitalverstümmelung unheimlich viel Leid entsteht und Leid zugefügt wird. Und es außerdem so aussieht, als ob die Fallzahlen in Deutschland gerade eher zunehmen. Gleichzeitig muss ich als weißer europäischer Mann das auch reflektieren, in welcher Form ich darüber sprechen kann. Oder auch, ob ich darüber urteilen kann überhaupt. Denn ich bin selbst nicht davon betroffen und für mich ist diese Thematik auch relativ neu. Deshalb habe ich mich bei verschiedenen Expertinnen umgehört, die sich damit besser auskennen als ich und sich schon länger damit beschäftigt haben und habe sie gebeten, mir ihre Sicht zu erklären auf weibliche Beschneidung. Genau, von denen werden wir später noch hören. Aber wie bin ich persönlich darauf aufmerksam geworden? Das war vor ein paar Jahren, muss ungefähr 2015 gewesen sein oder 16. Jedenfalls habe ich irgendwann spät nachts einen Artikel gelesen über Sierra Leone in Westafrika. Das ist ein kleiner Staat, ungefähr so groß wie Bayern, mit ungefähr 7 Millionen Einwohnern. Und da habe ich gelesen, dass dort über 90% der Frauen und Mädchen beschnitten sind. Und das hat mich umgehauen, das hat mich geschockt. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das kommt ja sporadisch vor, in dörflichen, vielleicht sehr traditionellen Kontexten. Und dann habe ich weitergeschaut und gesehen, dass weltweit mehr als 200 Millionen Frauen und Mädchen von Beschneidung betroffen sind. Das sind Zahlen, also davon geht die UNICEF aus. Und das muss man sich klar machen, 200 Millionen, das ist, die EU hat ungefähr 450 Millionen Einwohner, also praktisch die komplette weibliche Bevölkerung Europas wäre so die Größenordnung. Und in Sierra Leones Nachbarland, Guinea, ist die Rate noch höher, 97%. Auf der anderen Seite in Nordostafrika, sprich Sudan und Ägypten, ungefähr 90%. Allein in Ägypten leben 550 Millionen Frauen und wenn man das rechnet, 90% davon wären ungefähr 45 Millionen, die beschnitten sind. In Äthiopien 75%, drei Viertel aller Frauen und Mädchen, und Äthiopiens Nachbar Somalia am Horn von Afrika sind 98%, also wirklich fast alle. Warum ist das so schockierend? Und da kommen wir zum Kern der Sache. Es geht ja darum, dass Frauen oder größtenteils auch jungen Mädchen, also Kindern, die Genitalien abgeschnitten werden. Und zwar ohne medizinische Begründung, ohne Betäubung und von medizinisch nicht geschultem Personal, oft mit Rasierklingen oder Glasscherben. Also zum Großteil unter sehr unhygienischen Bedingungen. Und dieses Abschneiden der Genitalien ist natürlich eine Menschenrechtsverletzung. Und zwar eine der übelsten und der grausamsten Sorte. Und in dieser Nacht habe ich dann kein Auge mehr zugekriegt, habe immer mehr schockierende Fakten gelesen. In Indonesien weiß man es nicht so genau, die Bevölkerung ist ja riesig. In Indonesien gibt es 3,5-mal so viele Menschen wie in Deutschland. Aber sicher ist, dass schon bei Mädchen unter 11 Jahren die Hälfte von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen ist. Und ich weiß noch nicht, ob es noch in der Nacht war oder zumindest dann am frühen Morgen. Aber da habe ich dann meine Ex-Freundin angerufen, die aus Lesotho kommt, einer kleinen Bergnation im südlichen Afrika, und habe sie gefragt, ob sie von diesen Zahlen in diesem Ausmaß schon mal gehört hat. Und dann sagte sie, ja klar, das war in ihrem Land in der Vergangenheit auch so. In der Generation ihrer Großeltern oder ihrer Großmutter war es in Lesotho noch genauso üblich, aber in ihrer eigenen Generation zum Glück nicht mehr. Höchstens bei Jungs. Aber die männliche Beschneidung ist nochmal ein ganz anderes Thema und hat längst nicht die Tragweite wie die weibliche Beschneidung. So, und im letzten Sommer habe ich dann Habiba al-Hinai getroffen, eine Menschenrechtsaktivistin aus dem Sultanat Oman, von der wir gleich noch ein Interview hören werden. Und Oman ist ein Land in Asien, ganz im Osten der arabischen Halbinsel. Dort habe ich selbst ein Jahr verbracht und studiert und kenne das Land also einigermaßen gut. Gestern kamen auch zwei sehr wunderschöne Dokus über das Land. Es sind wundernette Leute da und traumhafte Landschaften. Kann ich nur empfehlen, da mal hinzureisen. Und dann habe ich also im letzten Jahr erfahren von Habiba, dass auch dort auf der arabischen Halbinsel weibliche Beschneidung gängige Praxis ist. Nicht nur in Oman, auch im Jemen, im Nachbarland, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien. Und das sind nicht so unheimlich viele wie am Horn von Afrika oder in Sierra Leone. Aber trotzdem hat es mich geschockt, dass ich davon bisher noch nichts wusste. Genau, und das ist so ein bisschen meine Motivation hier, darüber zu sprechen. Und nur ist Verstümmelung nicht gleich Verstümmelung. Es gibt sozusagen unterschiedliche Formen oder Grade. Und dafür muss ich ein bisschen ins Detail gehen. Dafür habe ich mir einen Artikel rausgesucht aus einer Fachzeitschrift von einer Zimmernachbarin, wo ich wohne, die Hebamme wird. Die eine Ausbildung ist über Hebamme und diese Fachzeitschrift heißt auch Hebamme. Genau, und da hat eine Referentin von Terre des Femmes, Ida Nabaterega, hat einen Artikel geschrieben, wo diese vier Typen oder vier Schweregrade sozusagen beschrieben werden, die WHU unterscheidet. Genau, und da muss ich vielleicht sagen, dass es, wenn ich jetzt ins Detail gehe, ein bisschen heftig wird. Also das geht vielen vielleicht sehr nahe. Der Typ 1 ist die Klitoridektomie. Die heißt so, weil der äußere Teil der Klitoris entfernt wird. Also das Organ, wo die meiste Empfindung stattfindet, wo die meisten Nerven konzentriert sind. Und dieser Teil, das sensibelste Organ, wird also abgeschnitten. Das war der erste Typ. Der zweite ist die sogenannte Exzision. Da werden zusätzlich zur Klitoris auch noch die inneren Schamlippen teilweise oder ganz abgeschnitten. Typ 3 ist die Infibulation. Das kann man sich merken mit der Fibel, das lateinische Wort für Spange, die ja immer etwas zusammenhalten soll. Bei den Römern waren das irgendwelche Gewänder, Toga oder so. Und in unserem Fall werden also zusätzlich zu den inneren auch die äußeren Schamlippen aufgeschnitten und miteinander vernäht, sodass die Vaginalöffnung verschlossen wird. Und zwar fast vollständig, bis auf ein kleines Loch, durch das Urin und Menstruationsblut abfließen soll. Und das ist die schwerste Form der Genitalverstümmelung und hat den Zweck, jeglichen Geschlechtsverkehr vor der Heirat, also vor der Ehe, zu verhindern. Das heißt, diese Infibulation kommt vor allem in Gesellschaften vor, wo der Wert einer Frau allein durch Jungfräulichkeit vor der Ehe bestimmt wird. So, das war die Infibulation. Dann gibt es noch Defibulation, das heißt das Öffnen der verschlossenen Vagina, um damit Geschlechtsverkehr zu ermöglichen und dann gegebenenfalls eben auch für eine Geburt. Und als ob das nicht schon genug wäre, gibt es auch noch die Reinfibulation, also das erneute Verschließen der Scheidenöffnung. So, das war Typ 3, die Infibulation. Und dann Typ 4. In dieser Kategorie werden alle Praktiken erfasst, die sich nicht einer der anderen drei Kategorien zuordnen lassen. Die WHO nennt zum Beispiel das Einstechen, Durchbohren, also wie Piercing, das Einschneiden, das Ausbrennen der Klitoris oder das Einführen ätzender Substanzen in die Vagina. So, das war der schwierigste Teil. Alle mal tief durchatmen. Das ist schon harter Tobak. Und jetzt liegt es nahe, sich zwei Dinge zu fragen. Erstens, was sind die Folgen eines solchen krassen Eingriffs? Und zweitens, warum ist sowas heute, 2020, auch noch gängige Praxis? Ich fange mal mit den Folgen an. Da müssen wir auch wieder unterscheiden zwischen körperlichen Folgen und sozialen, also gesellschaftlichen Folgen. Zu den körperlichen zählen natürlich Schmerzen, nicht zu knapp, starke Blutungen, Probleme beim Urinieren, Probleme bei der Wundheilung, Fieber, Infektionen sämtlicher Art. Es kommt vielleicht darauf an, wie die Hygienestandards sind. Menstruationsprobleme, das heißt Schmerzen und Anstauen von Menstruationsblut. Bildung von Narbengewebe, erhöhtes Risiko und Komplikationen bei der Geburt. Und zwar, das gilt für die Mutter sowohl als auch für das Kind. Und das sexuelle Empfinden ist natürlich super stark eingeschränkt, beziehungsweise völlig weg. Also Probleme und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Dazu gibt es ein signifikant erhöhtes Risiko für beschnittene Frauen, unfruchtbar zu sein. Und dabei ist das Ausmaß der Verstümmelung, also welcher Typ, die ich gerade beschrieben habe, das ist also entscheidend für den Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Ja, und das widerspricht dem Glauben vieler Menschen in praktizierenden Ländern, die meinen, dass Genitalverstümmelung die Fruchtbarkeit von Frauen fördern würde. Und als schlimmste Möglichkeit, sozusagen körperlich, dass man daran sterben kann. Also eine der Punkte oder eine Kombination zum Tod führen kann. So, und bleibende seelische Schäden sind natürlich auch da, psychologische Folgen. Da werden die Verletzungen der Betroffenen in ihrem Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, Ängste, posttraumatischer Stress und Traumata bis hin zur Depression. Und Depression kann natürlich auch zum Tod führen. So, und dazu kommen noch gesellschaftliche und soziale Einschränkungen. Häufig geht da mit der Beschneidung der Schulabbruch einher, weil Mädchen dann eher zu Hause bleiben und genau nicht mehr mit dem Stoff mitkommen oder eine Frühehe oder eine Zwangsehe, verfrühte Mutterschaft oder häusliche Gewalt oder eine Kombination aus allen. Und auf jeden Fall erschwert es den jungen Frauen, ein selbstständiges Leben aufzubauen. So, dann ist hier die Frage, mit der ich mich sozusagen am schwersten getan habe. Was ist die Motivation für einen so schwerwiegenden Eingriff in die körperliche und seelische Verfassung und Unversehrtheit? Denn, also Unversehrtheit zumindest im deutschen Grundgesetz ist ja das ein zentraler Begriff. Ne, Artikel 2 sagt, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und für diese Begründung ist ein Blick auf die Seite von Antje Posegger und ihr Projekt Breaking Blades sehr hilfreich. Die Website oder das Projekt Breaking Blades heißt so viel wie Klingen zerbrechen oder Klingen zerstören. Und auf das Projekt komme ich gleich noch zurück. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, die Seite als Ganzes mal durchzulesen. Und hier werden vor allem auch die Begründungen für weibliche Genitalverstümmelung sehr gut und sehr präzise erklärt. Und zwar muss hier auch wieder unterschieden werden, je nach Region und Gesellschaft. Das ist wirklich sehr vielschichtig. Also es hängt ab von Gesellschaftsordnung und Wertesystem. Aber die häufigste Begründung scheint zu sein Tradition. FGM, das ist sozusagen die Abkürzung für den englischen Begriff Female Genital Mutilation, also weibliche Genitalverstümmelung, entspricht der Lebensweise aller vorhergehenden Generationen. Und deshalb ist die Praxis sozusagen eine kulturelle Tradition, die gewahrt werden muss. Und alle, die nicht beschnitten sind in der Gesellschaft, werden ausgegrenzt. Dann ist ein häufiger Grund der Übergang vom Kind zum Erwachsenenwerden. Diese Frauwerdung wird in manchen afrikanischen Gesellschaften mit Ritualen und Festen begangen. Und die Genitalverstümmelung ist dabei oft zentral bei dieser Initiation zum Erwachsenwerden. Ein weiterer ist manchmal die weibliche, ist manchmal dass die weibliche Genitalverstümmelung die Voraussetzung ist für die Heirat. Von Frauen wird erwartet, dass sie eine gute Ehefrau und Mutter sind. Dazu gehört auch ein kontrolliertes Sexualverhalten. Und durch die Beschneidung soll garantiert werden, dass die Frau bis zur Hochzeit ihre Jungfräulichkeit bewahrt und dann in der Ehe auch treu bleibt. Dann gibt es medizinische Mythen, zum Beispiel, dass eine beschnittene Vulva hygienischer sei oder dass das Berühren einer Klitoris tödlich sei oder impotent mache, dass weibliche Genitalien in ihrem natürlichen Zustand unrein seien oder männlich seien und unaufhörlich weiter wachsen würden. Solche Mythen gibt es. Was auch noch als Begründung für die Beschneidung genannt wird, ist, dass unbeschnittene weibliche Genitalien hässlich seien und unrein. Es wird also als eine Art Schönheitsideal gesehen. Und vielleicht die umstrittenste Begründung ist, dass Genitalverstümmelung ein Gebot der Religion sei. Und allerdings muss man da sagen, dass weibliche Genitalverstümmelung weder oder auch Beschneidung weder in der Bibel noch im Koran erwähnt wird. Es ist im Gegenteil so, dass im Koran steht, da habe ich mal einen mitgebracht, im Koran, da steht in Sure 95, Vers 4, also das ist eine der letzten Suren im Koran und damit auch eine der kürzeren, also der prägnanteren Suren. Da steht, das lese ich erst auf Arabisch vor und dann auf Deutsch, steht Laqad khalaqna al-insan fi ahsan taqwim. Und das heißt so viel wie, wir haben den Menschen ja schon in schönster Gestaltung erschaffen oder wir haben den Menschen schon in seiner besten Form erschaffen. Und diejenigen, die Beschneidung trotzdem noch muslimisch begründen, stützen sich meistens auf die Sunna, also auf einen Hadith, einen überlieferten Ausspruch des Propheten, nachdem er gesagt haben soll, nimm ein wenig weg, aber zerstöre es nicht. Das ist besser für die Frau und wird vom Mann bevorzugt. Aber dieser Hadith ist sehr umstritten und wird von Rechtsgelehrten eigentlich durchweg als da'if, also als schwach eingeschätzt. Also dass sozusagen die Überlieferungskette der Isnad nicht vollständig nachgewiesen kann. Und es deshalb relativ unwahrscheinlich ist, dass Muhammad das tatsächlich gesagt haben soll. Genau. In jedem Fall wurde die Beschneidung von Frauen von der Al-Azhar-Universität in Kairo verboten. Das war im Jahr 2008. Und diese Universität, Al-Azhar, ist die höchste Gelehrteninstanz, zumindest in der muslimischen Welt, im sunnitischen Islam, also nicht in der gesamten muslimischen Welt, aber in sozusagen für die Mehrheit der Muslime. Und dass die weibliche Beschneidung nicht von der Religion abhängt, zeigt sich auch daran, dass AnhängerInnen verschiedener Religionen sie praktizieren, wie zum Beispiel in Sierra Leone, wo eben 90% aller Frauen beschnitten sind, und hauptsächlich nach Typ 2, also wo die inneren Schamlippen auch abgeschnitten werden. Und dort wird die Beschneidung in allen christlichen und muslimisch geprägten ethnischen Gruppen durchgeführt. In Ägypten zum Beispiel wurde ein griechischer Papyrus aus dem Jahr 163 vor Christus gefunden, auf dem die weibliche Genitalbeschneidung erwähnt ist. Das heißt, die Praktiken sind auch viel älter als das Christentum und der Islam. Genau, also das war mir wichtig, da auf diesen manchmal so vorgehaltenen Zusammenhang von Religion und weiblicher Beschneidung einzugehen, der eigentlich nicht, keine Grundlage hat. Und genau, übrigens habe ich die Antje Poseger auch mal gefragt mit dem Projekt Breaking Blades. Man liest manchmal von weiblicher Genitalverstümmelung und manchmal von Beschneidung. Wann sagt man denn nun was? Und da hat sie gesagt, dass Menschenrechtsaktivistinnen, wie zum Beispiel sie selbst oder Habiba, die sie interviewt hat, das Interview können wir gleich hören, also Menschenrechtsaktivistinnen, die Praktik Genitalverstümmelung bezeichnen. Und um damit deutlich zu machen, dass es eine Menschenrechtsverletzung ist. die schwerwiegende Folgen hat. Und im direkten Gespräch mit Betroffenen ist es besser, von Beschneidung zu sprechen, weil viele Betroffene nicht als verstümmelt bezeichnet werden möchten. Also in Therapien oder für Hebammen oder Ärztinnen oder so ist das wichtig. Und Antje Poseger hat, wie gesagt, dieses Projekt, eigentlich eine Ausstellung, ins Leben gerufen. Das heißt Breaking Blades. Und dafür hat sie Betroffene, die hier im deutschsprachigen Raum leben, interviewt und ihre Erlebnisse medial aufbereitet. Eben als Ausstellung, um ihre Geschichten für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und Porträts hat sie auch von ihren Gesprächspartnerinnen gemacht, denn Antje Poseger ist vor allem Fotografin. Und eigentlich sollte diese Ausstellung jetzt an mehreren Orten in der Bundesrepublik gezeigt werden, aber im Frühjahr ist eben Corona dazwischen gekommen. Das heißt, im letzten Jahr war sie schon in Berlin. Und vielleicht klappt es in diesem Jahr im November auch in München. Aber das ist noch nicht so ganz klar. Das kommt wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Wochen raus. Jedenfalls zu den betroffenen Personen, die sie interviewt hat, zählen primär Frauen, die Genitalverstümmelung erlebt haben. Aber auch Menschen, die in den jeweiligen Kulturkreisen aufgewachsen sind und sich da auskennen und über diese Situation berichten können. Und eine von ihnen ist die omanische Bekannte von mir, Habiba Al-Hinai, die erzählt, wie sie es probiert hat, der Sache in ihrer Heimat, also im Sultanat Oman, auf den Grund zu gehen. Dabei muss man sagen, Oman ist, was Frauen angeht, relativ fortschrittlich, zumindest im Vergleich zum regionalen Umfeld. Es gibt keine Kopftuchpflicht, wie in Saudi-Arabien oder Iran. Frauen dürfen schon lange selbst Auto fahren, können auf allen Ebenen wählen und gewählt werden. Es gibt zum Beispiel ein paar Ministerinnen in Oman. Und es gibt sehr viel mehr weibliche Studentinnen als Studenten. Und trotzdem, wenn es um Tabuthemen geht, wie FGM, weibliche Genitalverstümmelung, scheinen sich die Behörden dort sehr schwer zu tun. Und das hat Habiba direkt erfahren. Genau, aber vielleicht können wir jetzt da selbst in dieses Interview hören. Also Habiba Al-Hinai mit Antje Poseger, die sie interviewt hat.
Mein Name ist Habiba Al-Hinai und ich komme aus dem Oman. Seit Oktober 2016 lebe ich in Berlin. Ich bin Menschenrechtsaktivistin. Ich habe im Oman eine Studie über weibliche Genitalverstümmelung durchgeführt und das war 2014. Das Ergebnis nicht erwartend, welches für mich schockierend war, als ich herausgefunden habe, mehr als 80% der Frauen, die ich befragt habe, die wurden beschnitten. Und das Schockierendste daran war, dass sie dachten, dass es eine normale Sache ist, dass alle Frauen beschnitten sind. Natürlich ist dieses Thema im Oman wie in jedem anderen Land ein Tabu. Die Leute reden nicht gerne darüber oder diskutieren darüber. Es wird heimlich gemacht und es ist nicht wie in Nordafrika, wo sie es später tun, wenn sie große Feste feiern, oder in Indonesien, wenn das Mädchen 5 oder 6 Jahre alt ist oder 10. Nein, eigentlich machen sie es dort direkt nach der Geburt. Da beschneiden sie die Mädchen. Üblicherweise früher im Krankenhaus. Und dann, mit der Kinderrechtsvereinbarung, wurde es in den Krankenhäusern gestoppt, wird aber immer noch in Privatkliniken praktiziert. Aber es wird dann meistens in Kliniken gemacht? Wir wissen es nicht, weil sie es uns nicht verraten, weil es jetzt illegal ist. Aber es ist es nicht. Es gibt nämlich keine Strafe dafür. Wenn es illegal ist, sollte es eine Strafe geben. Aber so lautet die Devise. Nur dass es Sensibilisierungsprogramme durch das Gesundheitsministerium durchgeführt gibt. Aber als ich das neue Gesetz CEDAW-Report durchforstet habe, da gibt es keine Strafe für die Ausübung von Genitalverstümmelung. Und so habe ich mich intensiv engagiert, habe Frauen kontaktiert oder viele Frauen kamen auf mich zu. Einige von ihnen Ärzte, weibliche Ärzte, die sich nicht äußern konnten. Sie waren verlegen und schüchtern und das, weil sie unter FGM litten, weil es ein Tabu war. Niemand spricht darüber, also weiß niemand davon.
Because it was a taboo, mm-hmm. nobody's talking about it, so nobody knows about it. Mm-hmm. So I started the campaign mm-hmm. online.
Also habe ich die Kampagne online gestartet und die Menge an Verleumdungen, die ich bekam, war unglaublich. Ich wurde angegriffen aus dem Nichts, von religiösen Vertretern, von normalen Menschen, von Nichtgläubigen. Ich habe über viele, viele Fragen zu den Frauenrechten gesprochen, aber ich wurde noch nie so sehr mit Verleumdungen konfrontiert wie damals, als ich über FGM diskutierte. Es sind vor allem religiöse Ansichten. Die schockierende Sache im Oman ist, dass hochgebildete Frauen gegen meine Aktivitäten gegen FGM waren. Sie glauben wirklich, dass es gesund ist. Es waren die gleichen Dinge, die auf der ganzen Welt gesagt werden. Es sei gesund, eine Frau würde keinen Krebs bekommen, wenn sie beschnitten sei. Sie wird eine bessere Geburt haben, wenn sie Babys bekommt.
If she has babies, you know, and it's sunnah, which is part of religion and being clean. I've decided to put that all in my study at the end of it.
Ja, ich beschloss, das alles am Ende in meine Studie zu packen, so dass die Menschen ein Gefühl dafür bekommen, wie schmerzhaft das ist. Und das Problem ist auch bei den Männern, dem Mann, der gegen FGM ist, dass der sogar Angst hat, die Frauen mehr als die Frauen selbst zu verteidigen, weil er schlimmere Angriffe bekommt als die Frauen. So haben sie das mit mir privat kommuniziert und sagten dabei, wir unterstützen sie, wir denken, dass dies nicht praktiziert werden sollte. Aber ich hätte das nicht gekonnt, ich würde es nicht wagen, was zu sagen. Ich denke, dass wir auch Männer stärken sollten, die gegen Genitalverstümmelung kämpfen. Sie müssen genauso befähigt werden wie die Frauen. Mein Plan war es, zuerst eine kleine Studie zu machen, die erste war, die jemals im Oman durchgeführt wurde. Beim Gesundheitsministerium im Rahmen des CEDAW Report oder was auch immer ich gelesen habe, wurde gesagt, wir haben eine Studie aus den 80er oder 90er Jahren, aber niemand hatte sie je gesehen und niemand weiß, was da drin steht. Also habe ich eine unabhängige Studie, ich würde sagen, die erste im Oman durchgeführt und ich habe 100 Frauen, 100 Männer mit einbezogen. Es war mir wichtig, den Mann, die männliche Meinung und Ansicht zu kennen. Und dann war mein Plan, eine breitere Studie zu machen, um das ganze Land abzudecken. Aber danach wurde ich von den Sicherheitsdiensten kontaktiert und mir wurde befohlen, keine Studien mehr zu machen. Und ich würde bestraft, wenn ich das tue, weil es illegal ist und dass ich keine Erlaubnis habe, eine Umfrage durchzuführen oder einen Fragebogen, was unglaublich ist. Weil ich Frauen aus dem ganzen Oman haben wollte, dachte ich, der beste Ort sei das Zentralkrankenhaus. Wir haben dieses riesige zentrale Krankenhaus in Maskat, wo Frauen aus allen Regionen des Landes in dieses Krankenhaus eingeliefert werden, sodass ich, während sie 3-4 Stunden warteten, sie befragen konnte und dort meine Umfrage machte. Und dann wurde mir gesagt, dass es illegal ist, wenn ich weitermache. Auch für meine andere Menschenrechtsarbeit würde ich bestraft werden.
It's illegal and if I continue my other human rights work, I will be punished and sentenced.
Eine Ärztin sagte mir, als ob sie, ja, es würde ihr Sexualleben und ihre Ehe beeinflussen. Und dann war da dieses junge Mädchen, das noch nicht verheiratet ist und da denkt, dass ihre Vagina, ja, wie sagt man, eine hässliche Gestalt hätte. Sie mochte die Form nicht. Sie sind einfach nicht glücklich mit ihrem Körper. Und eine andere Frau, ich sah sie im Krankenhaus mit ihrem Kind, gerade frisch entbunden. Und sie sagte, dass sie das nie vergessen werde. Der Tag, an dem sie beschnitten wurde, weil sie sich erinnere. Es scheint, als wäre sie schon älter gewesen. So fragte ich sie, wirst du deine Tochter beschneiden? Und das ist das Problem. Auch wenn wir versuchen, sie zu schützen, aber meine Mutter oder meine Großmutter, eines Tages kann es sein, dass ich zur Arbeit gehe, zurückkomme und ich finde sie beschnitten vor. Du hast also keine Autorität über deine eigene Mutter und Großmutter. Und das Problem, dass man sie nicht zur Polizei bringen kann, kann man mit seiner eigenen Mutter einfach nicht machen, weil sie glaubt, dass sie das Richtige tut. Es ist eine religiöse Sache und es ist gut für das Kind. Ich denke, das ist einer der Gründe dafür, dass diese Praxis weitergeht, sehr schwierig zu bekämpfen ist, weil die Überlebenden ihre Familienmitglieder nicht vor Gericht oder zur Polizei bringen können. Oder du weißt schon, es ist schmerzhaft, es ist für beide Seiten schmerzhaft. Und die Mütter und die Großmutter und die Tanten, sie glauben einfach daran, dass sie das Richtige tun. Also, es ist ein Kreis, den man nicht durchbrechen kann. Und die Jungen versuchen, sie zu erziehen, aber ich habe eine Freundin, sie hatte 2 Töchter und sie hat es ihrer Mutter ständig gesagt. Versprich mir, dass du meine Töchter nie beschneiden wirst. Die ganze Zeit. Bis ihre Mädchen 6 oder 7 waren und sie ging zu einer Konferenz ins Ausland und kam zurück. Die beiden Mädchen waren beschnitten. Also ich meine, was kannst du tun? Was kannst du tun, wenn sie deine Mutter ist? Deshalb denke ich, dass diese Praxis, ja, es braucht mehr Aufwand und noch mehr Sensibilisierungsprogramme und es hat inzwischen Europa erreicht. Ich denke, die EU-Länder müssen aufwachen, bevor es zu spät ist.
More effort and more awareness programs and it moved to Europe and I think EU countries has to wake up before it's too late.
Und solche Interviews gibt es noch viele auf der Website von dem Projekt Breaking Blades von Antje Posegger. Also es lohnt sich wirklich, da mal zu stöbern und da steht dann auch vermutlich, wenn die Ausstellung wieder zu sehen ist, entweder in München oder woanders. Genau, kann ich nur empfehlen. Und genau, als letzten Satz hat ja die Habiba gesagt, wir müssen aufpassen, dass es dass auch in Europa die Fallzahlen steigen. Und das ist natürlich die perfekte Vorlage, zu schauen, wie das bei uns in Deutschland aussieht. Und in dieser Fachzeitschrift, die Hebamme, wo ich auch jetzt viele Informationen her habe, da steht zum Beispiel drin, dass nach den Berechnungen aus der Dunkelzifferstatistik 2019 von Terre des Femmes ungefähr 70.000 bereits betroffene Frauen in Deutschland leben. Und mindestens 17.500 gefährdete Mädchen, die auch besondere Unterstützung brauchen. Und das ist eine Zahl, also zusammen sind das ja ziemlich genau die Einwohnerzahl von Tübingen. Das ist schon ziemlich viel. Natürlich ist die Praktik hierzulande verboten. Und auch anderswo gibt es immer mehr gesetzliche Bestimmungen, die weibliche Genitalverstümmelung illegal machen oder strafbar machen. Das hat den Effekt, dass sie an immer jüngeren Mädchen bzw. auch Babys vorgenommen wird, weil die sich natürlich weniger verteidigen oder zur Wehr setzen können. Und es gibt viele Initiativen für Aufklärung hier auch in Deutschland. Bundesweit ist vielleicht schon erwähnt, die in erster Linie Terre des Femmes zu nennen, die viele Veranstaltungen machen und Kampagnen und eine Referentin von denen, Dr. Ida Nabaterega, hat ja diesen Artikel geschrieben in der Hebamme, die im April rauskam. Dann gibt es den Verein Nala, einer somalischen Aktivistin, Fadumo Korn, und dieser Verein hat das Schlagwort Bildung statt Beschneidung. Und die haben vor einer Woche, glaube ich, am Donnerstag auch der Bildungsministerin eine Unterschriftenliste überreicht mit der Forderung, dass es da viel mehr geben muss, viel mehr Kampagnen, viel mehr Aufklärung, viel mehr zum Beispiel auch, dass sozusagen in den Lehrplan von Medizinstudierenden oder Hebammen das auch mit aufgenommen wird. Und was ich interessant fand, dass es in Aachen einen Arzt gibt, der heißt Dunmon O'Day, der als plastischer Chirurg ein Verfahren entwickelt hat, um die äußeren Genitalien auf möglichst natürliche Weise wiederherzustellen. Und da hat er verschiedene Verfahren, Techniken entwickelt. Aber natürlich ersetzt das auf keinen Fall den Verlust der ursprünglichen Organe, das ist klar. Dann gibt es das Integra-Netzwerk, die sich da speziell drum kümmern. Die kann man auch besuchen auf der Website. Die heißt auch so www.netzwerk-integra.de. Die setzen sich spezifisch für den Schutz sowohl der hier lebenden Mädchen und Frauen ein, als auch für die Abschaffung von FGM in den Herkunftsländern selbst. Genau, und vielleicht so als, als abschließendes Fazit oder was ich sozusagen gelernt habe, ist, dass die weibliche Genitalverstümmelung auf jeden Fall ein unheimlich vielschichtiges Problem ist, das ganz wesentlich davon abhängt, von welchem Kulturkreis, also in welchem Kulturkreis die Frau oder das Mädchen angehört. Genau, und dann vielleicht ist noch am wichtigsten vielleicht hier für den lokalen Kontext in Tübingen, wo können sich betroffene Mädchen oder Frauen, wohin können die sich wenden in Tübingen? Und da habe ich gestern telefoniert mit der Anlaufstelle für sexualisierte Gewalt in Tübingen. Die heißen AGIT, also A-G-I-T, und sind in der Weberstraße, also in der westlichen Innenstadt, nicht weit vom Bürgeramt. Und da ist auch das Frauenhaus und die Beratungsstelle für häusliche Gewalt in Tübingen. Man kann da auch anrufen. Das ist 07071 für Tübingen und dann die Durchwahl ist 79111100. Und die AnsprechpartnerInnen sind dort Micha Schöller, mit der habe ich gestern gesprochen, und Inge Bühler. Die sind also speziell sozusagen für sexualisierte Gewalt in Tübingen, genau, können da beraten und sind für Frauen da. Genau, vielleicht soweit. es gibt da noch Filme, die ich empfehlen kann. Ja, aber vielleicht gibt es ja noch Fragen von den Leuten, die hier sind.
Ja. Ich glaube, wir müssen uns das Thema erstmal durch den Kopf gehen lassen und darüber, also das erstmal sacken lassen, diese ganzen Infos, die du gegeben hast. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Musik.
Oh ja, das ist eine gute
Idee. Mit Sister Fa, das ist eine senegalesische Rapperin und die ist auch Aktivistin gegen Genitalverstümmelung an Frauen. Und da würde ich sagen, wir hören einfach rein. Vielen Dank für deinen Besuch, Alex.
Ja, sehr gerne.